Entschuldigung. Zum Linksreden-Radio ein Hartley Welcome, sag ich mal so.
Warte mal, mit EA oder ARD?
Na, schon ein schweres Willkommen.
Aber
beinahe.
Beinahe, ja. Beinahe. Also nicht so richtig eigentlich.
Ja, genau.
Ja, okay.
So fühle ich mich.
Also
fast in der Lage, euch herzlich willkommen zu heißen. Euch und Sie an den Geräten beim Linksreden-Radio auf Radio Blau.
No. Oder im Internet. Im ersten deutschen Internet.
Ja, auf radioblau.de.
Auch.
Zum Beispiel und den entsprechenden Streaming.
Angeschlossenen Streaming-Anstalten.
So, ich hab schon lange nicht mehr probiert, wie das heutzutage funktioniert.
Was
mit Icecast.
Nee.
Schade.
Also ja, Icecast ist immer noch ein Betonpfeiler der Internetübertragungslandschaft, aber jetzt nicht für den Endverbraucher in.
Achso, der kriegt davon nichts mit.
Nee.
Das läuft im Hintergrund quasi ab.
Ja.
Das machen ja viele Dinge heutzutage.
Ja, was denn?
Deine Nachrichten auf dem Handtelefon mitlesen. Im Namen des Bundestrojaners.
Im Namen des Bundestrojaners. Ja, der Bundestrojaner ist so gesehen nicht das. Es ist auch so ein bisschen schade, dass dieses schöne Wort Bundestrojaner so Einzug gehalten hat. Also ich gönne das nicht dem BKA, dass sie dieses Wort benutzen.
Was würdest du vorschlagen? Alternativ?
Es muss halt irgendwie losgehen mit Schnüffelsoftware oder so. Trojaner ist dieses schöne Holzding, ne, was man aus diesen realen Geschichten kennt aus Griechenland.
Ja.
Aber ja, es klingt halt so nice. Stelle ich mir so schön vor. So ein Bundestrojaner, wie auch klopft.
Ja, aber es klingt halt trotzdem nach dieser Internet-Technologiesprache der Behörden. Also wie ist das behördlich zertifizierte E-Mail-Postfach? Deutsche E-Post?
DE-Mail. Ja. Auch ein Rohrkrepierer im großen Stil. Hat sich auch
nicht durchgesetzt. Ja, während der Bundestrojaner, der steht ja auf festen Holzfuß.
Freue mich aber über die Probleme nach wie vor bei der elektronischen Anwaltspost, die dafür sorgt, dass das Fax auch nach wie vor nicht wegzudenken ist im Alltag dieser Berufsgruppe.
Seinen 44. Frühling erlebt.
Ja. Ihr hört das Linksreden Radio, Ausgabe 541 im Ende des Aprils. Wir bewegen uns auf das Ende des Jahres zu.
Ab morgen quasi.
Ja.
Und erwarten fröhlich die Feiertage im Mai, die zum Beispiel am Freitag ja auf uns regelrecht warten.
Mehrere.
Ja, es fängt dann immer mit dem 1. Mai an.
Ja, zweiter Mai, Tag der Arbeitslosen.
Ja. Und dann noch der 8. Mai. Haben wir da Veranstaltungshinweise? Können wir nochmal in uns gehen.
Mitteilen. Jule ist flüchtig in Mordor.
Jule muss in Dresden weilen. Grüße gehen raus. Sie diskutiert über das Clubsterben.
In Sachsen oder Dresden?
Ich glaube, vor allem in Dresden und Leipzig.
Ja gut, wo sind...
Ja, die Clubs in Oschatz haben schon seit einer Weile zu.
Ja, welche waren das? Zählt das eigentlich sowas? Wann ist Club ein Club? Also ist zum Beispiel der Brückenkopf Torgau ein Club gewesen, in Anführungszeichen?
Ja, gilt ja nicht eher als so eine Art Jugendzentrum.
Ja eben, aber ich meine, wird ein Club nicht, also wenn jetzt in einem IOZ elektronische Musik gespielt werden würde,
dann hätte man einen Clubabend im IOZ.
Ah ja, okay. Gut.
Vorschlag wäre jetzt ein Arbeitstitel.
Ja. Und ich habe neulich bei Reddit gelernt, dass das Wort Mordor deutschlandweit jeweils für die verhasste Stadt genutzt wird. Das heißt, es ist absolut nicht eindeutig, wenn man das benutzt, leider.
Ja, aber ja, gut, jetzt wären wir hauptsächlich in Leipzig. Ach na gut, da haben wir wieder das Internetproblem, ne? Gut, also Sachsen-Mordor.
Ja, vielleicht so.
Über Sachsen-Mordor, wenn wir Mordor meinen, sagen.
Was wir sagen. Genau. Ansonsten ist viel und nichts passiert. Man kann auf jeden Fall feststellen, dass Leipzig jetzt nach Dresden eine Gesundheitskarte eingeführt hat, der Stadtrat für geflüchtete Menschen. DIT macht vieles einfacher und hat Oh Gott, 5 oder 6 Jahre gedauert. Ja, schnelles Programm.
Ja, mit den damit verbundenen Fragen, die man immer stellen kann, zum Beispiel, warum macht man das nur in der Kommune? Ne? Wo es doch sich um eine sinnvolle Einrichtung handelt. Aber
ja, das,
wir haben in der letzten Sendung, sie ist 2 Wochen alt, über das Polizeigesetz gesprochen und wollen den Gesprächsfaden nochmal wieder aufnehmen.
Ja, denn es ist immer noch nicht eingeführt.
Das stimmt. Stattdessen gibt es jetzt einen weiteren Vorschlag. Die Grünen haben auch ein Polizeigesetz eingereicht, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Also, wir brauchen jetzt hier sicherlich die Erfolgsaussichten nicht diskutieren, aber bemerkenswerter Schritt.
Aber hast du da irgendwas von gehört? Ist das jetzt sozusagen das, was ich mich neulich fragte, warum man das nicht eigentlich macht, dass das Polizeigesetz also nur das ändert, was das Verfassungsgericht angemahnt hat?
Das ist, glaube ich, ziemlich genau das.
Ah, ja. Ja.
Ich habe es mir nicht, ich hatte die Zeit jetzt nicht mehr, das en Detail anzugucken. Ich bin ein bisschen drüber gestolpert, weil sich im Internet eine Debatte entspann, weil das BSW die Gelegenheit genutzt hat, den Grünen Überheblichkeit vorzuwerfen, weil Valentin Lippmann, der Grünen-Abgeordnete, sowas gesagt hat wie: Ich habe den Eindruck, dass ein Großteil der Abgeordneten gar nicht so richtig weiß, worum es geht, wenn man über KI redet. Oh. Und da hat sich das BSW offenbar angesprochen gefühlt und gesagt, das wäre überheblich, diese Unterstellung. Weisen wir zurück.
Rest in peace, er ist tot. Okay, aber haben Sie dann gesagt, was KI ist?
Nee, natürlich nicht. Ach so. Die haben nur gesagt, dass die Grünen überheblich sind.
Wer hatte denn das gesagt, mit, dass man sich nicht so aufregen soll, weil es geht am Ende nur um eine Excel-Tabelle? Das war doch, das war doch so ein schönes Bonmot. War das der Innenminister?
Ja, klar. Ja, das war Schuster. Endlich mal wieder Armin Schuster erwähnt in dieser Sendung.
Ja. Er ist immer noch Innenminister. Im Vergleich zu seinem Vorgänger lässt er wenig blicken.
Wobei, ja, anekdotenhafte Evidenz, KI wird da inzwischen wirklich für alle möglichen Phänomene verwendet.
Ja, sicher.
Habe ich hier einen Artikel gelesen, weil ich mich ja für Fußball interessiere im Rahmen unseres Vereins, dass es also im Rahmen des Fußballs kann man inzwischen über die offizielle Homepage des DFBs einen Fan-Ticker einrichten. Man kann also live tickern. Hier steht gerade 1-0. Tor gefallen für Oschatz. Torschütze so und so. Und der FAZ hat festgestellt, dass es ab und an missbraucht wird. Und zwar schon so oft, dass der DFB also reagieren musste. Und man hätte reagiert mit Hilfe einer KI. Und ich glaube, es geht ziemlich genau darum, dass es also einen Algorithmus gibt, der bestimmte Stichworte rausfiltert. Also da ist KI sicherlich hoch angesetzt. Der Begriff.
Ja, ich glaube, das gab es schon im Internet Relay Chat IRC in den 90ern, ja. Diese Funktion. Was mich aber an Instagram erinnert, die haben jetzt ja eine neue, wie nennt man das, Nutzungsvereinbarung veröffentlicht für ihre BenutzerInnen, welche Bezug nimmt auf unter anderem die Entscheidung der US-amerikanischen Regierung, dass die in Anführungszeichen Antifa als terroristische und domestisch-terroristische Gruppe einzustufen ist und Instagram gerade im großen Stil Gruppen und Accounts löscht, die das Wort Antifa benutzen und führen etc.
Ja, irgendwann gibt es dann bei Instagram so eine Sprache, die auch zu größeren Teilen aus so Platzhaltern besteht wahrscheinlich. Ja. Der Stern ist ja relativ beliebt zum Beispiel. Ne?
Ja. Ja. Oder ja, Rauten. Mhm. Ja. Mhm. Ja, das genau. Was wollte ich gerade sagen? KI? Achso, einer meiner Firmen, ich habe ja 3 Firmen, die ich mag, die unter anderem Laptops herstellt, die sich als groß und reparaturfreundlich darstellen. Die hatten neulich eine Keynote, wo sie neue Produkte vorgestellt haben. Und es war gar nicht der 1.4., aber in der einer der ersten Slides war, dass sie also jetzt ein neues Produkt einführen und das würde heißen Framework AI. Daraufhin lachte der Saal und der CEO sagte, okay, ja, ich kann euch nicht verarschen. Es gab also bei der ganzen Keynote überhaupt nichts mit KI, aber ja. Dabei ist ja mittlerweile...
Den Gag musst du mir erklären. Wir sind ja hier am Radio, da erklärt man ja Witze gerne.
Naja, weil heutzutage ja jede Bude, die auch nur entfernt was mit Computern zu tun hat, im Sinne von, sie benutzen einen Monitor, um sich Excel-Tabellen anzeigen zu lassen von ihren Quartalszahlen.
Die Polizei
muss irgendwo in einem Produktportfolio oder unter GmbH-Segment das Wort KI, AI etc. benutzen, weil sonst die Anleger nervös werden.
Und man kommt auch nicht in die Nachrichten.
Ja, eben, genau.
Mhm. Achso, und dann haben die sich da was ausgedacht.
Ja.
Daraufhin Gelächter und daraufhin taucht man in Nachrichten auf.
Ja, das.
So funktioniert das ja, meiner Meinung nach. Ja.
Genau, dann, wir machen wahrscheinlich die weitere Ankündigung nach der Werbung, wie es weiter gönge. Oder wissen wir schon mehr über die Zeitform?
Also. Es wird weitergehen.
Okay.
Es wird weitergegangen sein, wenn wir Musik gehört haben werden.
Ja.
Diese folgt also als nächster Programmpunkt. Du hast wahrscheinlich, haben wir eigentlich schon mal Merzleck-Eier gehört hier in der Sendung?
Das sagt man nicht, dass das ein anerkanntes Lied ist.
Ach, gucke, das ist ein sehr anerkanntes Lied sogar. Aber ja. Wir sind ja aus dem Bereich der Jugendlichen raus, deswegen kriegen wir ja nicht mehr jeden Trend mit.
Ist das Jumpstyle oder sowas?
Nö.
Ach so, nö.
Komm, wir hören dann mal zusammen rein, würde ich vorschlagen. Okay. Kann ja nicht schaden, müssen wir ja nicht jetzt sofort machen.
Grüße an Instagram, Sokolinks hat offensichtlich ein neues Lied, kann man ja machen.
Ach, gucke.
Aber bitte keine Neiddebatte, also heißt das Lied, aber allgemein gilt das natürlich immer.
Mit Privatjet kurz nach Köln.
Was denn nun?
Ach.
Wir sind zurück.
Bin ich Mikrofon 4? Das ist ja weird.
Ja. Es geht ja im Kreis.
Ach so.
Anders okay. Als du immer denkst.
Ja. Schade. Na gut.
Wir haben vor 2 Wochen, wie erwähnt, über das Polizeigesetz gesprochen, welches derzeit dem Sächsischen Landtage vorliegt. Immer noch nicht verabschiedet ist. Und wir hatten vor 2 Wochen eine Veranstaltung besprochen, die damals frisch durchgeführt war.
Genau, da ging es um eben jenes Polizeigesetz in Sachsen, welches vor schon vielen Jahren vom Sächsischen Landesverfassungsgericht in Teilen als nicht verfassungskonform erklärt wurde. Seitdem gärt es und wird da also irgendetwas erarbeitet. Da gibt es jetzt einen ganz langen Gesetzesentwurf. Ich habe die Seitenzahl vergessen, es ist unglaublich lang, halt so ein Gesetzesentwurf. Und da gab es eine Veranstaltung in der Galerie KUB, unter anderem mit Constanze Kurz vom CCC, mit Anna-Maria Müller, eine Anwältin für Strafrecht und Mietrecht. Und da ging es halt ein bisschen darum, vor allem, was dieses Gesetz so abseits dessen, was es eigentlich soll, nämlich die Sachen, die das Landesverfassungsgericht moniert hat, ausbessern, was es so Neues bringt. Und das ist eine ganze Menge. Und Anna-Maria Müller ist jetzt hier im Studio. Das war die Ankündigung vor der Werbung, die wir auch Musik nennen. Genau. Und ich würde, abgesehen davon, dass ich Hallo sage und ich begrüße, als erstes nochmal zurückfragen, was wir gerade gesagt haben. Man versteht das schon richtig, dass die Landesregierung eigentlich die Chance gehabt hätte, wirklich nur das zu ändern, was das Landesverfassungsgericht moniert hat, und dann wäre auch gut gewesen. Ne? Also das ist schon alles sehr eine freiwillige Entscheidung, was da gerade passiert.
Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein und nochmal mehr über das Polizeigesetz zu sprechen oder in welchem Kontext das auch zu sehen ist, in dem politischen, in dem gesellschaftlichen Kontext. Ja, so wie du es gesagt hast, würde ich das unterschreiben. Es gab hier die Notwendigkeit, das Polizeigesetz zu reformieren, also genauer gesagt das Polizeivollzugsdienstgesetz. Das betrifft quasi die sogenannte Schutzpolizei, nicht die Polizeibehörden, also als Ordnungsamt, und auch nicht die Strafverfolgung, die ja die Strafprozessordnung regelt, sondern hier das präventive Recht, das Gefahrenabwehrrecht. Ja, man hätte auch einfach dem Verfassungsgerichtshof folgen können. Stattdessen nutzt man das jetzt, um nochmal massive Befugnisse reinzubauen, neue Bewaffnungen, die Taser mit reinzunehmen. Und ja, freiwillige Entscheidung. Ja, also ich glaube, die Bundesinnenministerkonferenz oder wenn man sich in der Bundesrepublik umschaut, ja, also es ist leider ein allgemeiner Trend und in denen ordnet sich das ein.
Was sind aus deiner Sicht die herauszuhebenden Punkte? Wir können uns wahrscheinlich auf Verschärfungen einigen.
Ja, eine Verschärfung ist es. Ich sehe das als eine autoritäre Entwicklung, die sich auf vielen verschiedenen Ebenen abzeichnet. Und an dem Polizeigesetz kann man das an folgenden Punkten sehen. Es gibt eine Vorgeheimdienstlichung, eine Militarisierung, so eine Zuständigkeit der Polizei für alles Mögliche wird immer weiter ausgebaut. Und es gibt diesen Problem der Vorverlagerung der Eingriffsschwellen und den Abbau von Rechtsschutzmechanismen. All das ist wahnsinnig problematisch. All das war auch eine Lehre aus dem Nationalsozialismus, dass man gesagt hat, wir wollen keinen zentralen Staatsapparat, der alle Gewalt, der alle Befugnisse hat, der alle Zuständigkeiten hat, sondern wir wollen das aufteilen. All diese Lehren werden jetzt aufgeweicht. Und man muss schon sagen, also zusammen mit vielen anderen Angriffen auf Demokratie und Rechtsstaat ist das hier schon ein massiver Grundrechtseingriff. Vor allem diese Vorverlagerung der Eingriffsschwellen. Na, wir sprechen ja hier vom Gefahrenabwehrrecht. Das heißt, es hat noch keine Straftat stattgefunden. Es ist viel weiter vorher. Und es kann quasi grundsätzlich alle Menschen treffen. Mhm. Na, und ich glaube, wir müssen hier sehr stark über diesen Diskurs, über diese Erzählung der Sicherheit sprechen. Darauf würde ich heute gerne genau eingehen. Das ist eins meiner Lieblingsthemen. Genau, aber vielleicht, um es nochmal ein bisschen abzurunden, bevor wir tiefer reingehen, gerade die Befugnisse zur künstlichen Intelligenz, hochproblematisch. Für den Datenschutz, für die Autonomie, für die informationelle Selbstbestimmung und Integrität informationstechnischer Systeme, das sind Grundrechte. Aus gutem Grund. Hier werden Schutzlücken nicht geschlossen, sondern sie werden ausgenutzt und massive Datenmengen werden an ausländische private Unternehmen, die damit viel Geld verdienen, ja, weitergegeben. Und man geht hier nicht nur über das hinaus, was technisch möglich ist, definitiv auch darüber, was verfassungsrechtlich zulässig ist.
Mhm. Nochmal kurz zu den Begriffen. Also, genau. Ich hätte das gerade nochmal. Findest du, Prävention ist eigentlich ein sinnvoller Begriff? Ich glaube, also die Debatte darum gibt es ja auch schon so lange, wie die Polizei denkt, sie könnte Verbrechen verhindern, bevor sie passieren. Ist also bei Prävention, geht ja gerade nicht darum, dass die Polizei Vortragsveranstaltungen macht zum Thema schließ deine Haustür zu, sondern dass die Polizei behauptet, sie könnte, wenn sie bestimmtes Wissen erlangt, Leute daran hindern, etwas zu tun, was verboten ist.
Genau, also das ganze Gefahrenabwehrrecht dreht sich um den Begriff der Gefahr. Und der war eigentlich klassischerweise immer sehr darauf beschränkt, dass tatsächlich gerade gleich irgendwas passiert und dann eingegriffen werden kann. Mhm. Ja, was irgendwie so aus so einem normalen Menschenverstand heraus, sage ich mal, total legitim ist. Was hier aber passiert, ist, dass ganz viele bestimmte Menschen, bestimmte Orte oder bestimmte Verhaltensweisen per se als gefährlich abgestempelt werden, obwohl die Lösungen für bestimmte Gefahren eigentlich woanders liegen oder tatsächlich die Bedrohung, die ausgeht, nicht wirklich eine Bedrohung der Gesellschaft oder der Menschen ist, sondern eines bestimmten politisch und wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Systems, in dem wir gezwungen sind zu leben. Genau, also ich glaube, das, was die Polizei macht, der fachlich richtige Begriff wäre, ist nicht die Prävention, sondern die Präemption. Also ich glaube, ja, also ich würde eigentlich gerne darüber sprechen, was ich vorschlagen würde, auch als Lösung. Na, weil die Polizeigesetze, dass immer mehr Law-and-Order-Politik gemacht werden muss, das ist eine einfache und eine populistische was heißt Lösung, ne? Es ist ein Angebot der Politik, der Regierung, zu sagen, es gibt eine Unsicherheit, eine tatsächliche Unsicherheit oder eine gefühlte Unsicherheit der Menschen, auf die müssen wir reagieren. Und man sucht dann quasi die Antwort in mehr Strafe, mehr Überwachung, mehr Kontrolle. Und das geht zulasten von Grundrechten, von Rechtsstaatlichkeit, von Freiheitlichkeit und zulasten der Demokratie selbst. Wir müssten uns vielmehr fragen, was sind denn die Gefahren, die eigentlich entstehen? Was ist denn das, was die Polizei leisten kann? Was ist das, was die Polizei macht? Wie viel Geld bekommt die Polizei, um diese Aufgaben zu lösen? Und gäbe es nicht eigentlich eine bessere Lösung dafür? Ja, und wenn wir uns jetzt verschiedene Problemkreise angucken, ja, was führt zu Kriminalität? Ja, die Gefahrenabwehr ist quasi die vorbeugende Bekämpfung der Kriminalität. Wir müssen uns die Ursachen angucken. Warum werden Menschen kriminell? Und wenn man da wirklich mal ernsthaft drüber diskutiert, dann müssen wir die Lösungen im sozialen Bereich suchen, weil es gibt vor allem soziale Probleme, die zu Kriminalität führen. Also brauchen wir soziale Lösungen. Wir müssen uns fragen, was macht uns wirklich sicher? Vor häuslicher Gewalt, vor sexualisierter Gewalt, vor den Gefahren des Drogenkonsums, vor den Gefahren der Obdachlosigkeit, der Gefahren der Armut, der Gefahren der Klimakatastrophe. Aber all das interessiert die Polizei leider entweder gar nicht oder nicht genug. Ne? Und es werden quasi Leute oder Orte als gefährlich markiert und diese Menschen werden bekämpft, anstatt die Ursachen der Probleme zu bekämpfen. Ja, also das alles oder diesen Prozess nennt man so Versicherheitlichung von dem Diskurs oder Versicherheitlichung von sozialen Problemen. Genau, das macht es der Politik einfach, so eine Handlungsfähigkeit zu demonstrieren, weil ansonsten müsste man wirklich an die Grundsätze des Systems, in dem wir leben. Ne? Und es ist wirklich absurd, was gerade passiert, weil auf der einen Seite wird quasi der überwachende, der strafende Staat immer weiter hochgefahren, immer weiter hochgefahren mit Ressourcen, mit Befugnissen, mit Ausrüstung. Und auf der anderen Seite erleben wir gerade einen Angriff auf den Sozialstaat, wie er also nie da gewesen ist. Die Versorgung und die Rechte von Kindern, von Jugendlichen, von Menschen mit Behinderung massiv eingeschränkt. Der Gesundheitssektor, was da gerade für Vorschläge auf dem Tisch liegen, ist es wirklich unbegreiflich. Ne, der Entzug von Förderungen von Demokratieprojekten, die Terrorismus verhindern durch Aufklärung, durch wirkliche Prävention, ne, indem man vor allem junge Menschen anspricht, indem man die Zivilgesellschaft stärkt und auch Arbeitnehmerinnenrechte. Alle diese Systeme stellen soziale Sicherheit her, verhindern, dass Menschen in die Kriminalität abrutschen, weil sie zum Beispiel klauen müssen, weil sie arm sind. All das wird leider nicht gesehen und es ärgert mich wirklich sehr, weil eigentlich liegen die Lösungen auf der Hand, aber man macht gerade genau das Gegenteil von dem, was notwendig wäre.
Sorgt aber damit vermutlich für die, flapsig gesagt, Legitimierung der Polizei von sich selbst aus. Ne? Also dass dadurch, dass sie mehr Möglichkeiten erhalten oder sie definieren, was deviantes Verhalten ist im Rahmen einer Überwachung, haben sie einen ewigen Kreislauf, auf dem sie sich ausruhen können. Das ist ja, glaube ich, auch so eine interessante Frage. Das gab es bei der Veranstaltung, ne, bei diesen KI-Überwachungen mit Videoüberwachung, was es jetzt auch in Dresden geben soll, habe ich, glaube ich, gelesen, bei der DVB, also bei den Straßenbahnen. Und das klappt ja, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, überhaupt nicht. Also im Sinne von, ne, eine KI kann nicht auseinanderhalten, wie war das Beispiel, ob jemand dir ein Messer in den Rücken steckt oder dich umarmt. Trotzdem, das ist eine Geldgrube, sagt man das? Nee, das sagt man nicht. Aber ja.
Ja, also das sind die politischen Konsequenzen dieser autoritären Verschiebung. Die Polizei soll mehr, die Polizei darf mehr und die Polizei macht auch mehr. Und das ist dieser Kreislauf, ich glaube, das ist das, was du meinst, ne, wie sich immer alles mehr verstärkt und so ein autoritärer Sog, ne, das kommt manchmal, das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild, ne, dieser Strudel nach unten, der wirklich an die Grundfesten unserer Rechtsstaatlichkeit und Demokratie geht. Und es ist gerade wirklich eine schwierige Zeit so für das progressive Lager, weil irgendwie ist eine ganz große Frustration und Erschöpfung da. Und jetzt gerade wäre es so wichtig. Und es gibt ja wirklich viele tolle Projekte, die auch widersprechen. Ich glaube, die großen Gegenangebote, ne, müssen mehr gemacht werden. Wirklich diese Hoffnung von, es könnte wirklich anders sein. Wir könnten wirklich in blühenden Landschaften leben. Aber dazu muss man halt wirklich nochmal grundsätzlicher diskutieren. Aber der Rechtsruck oder Rechtsdruck, wie man ja auch viel sagt, wirklich seit vielen Jahren, drückt immer mehr am Problem vorbei. Ne, wirklich Sicherheit für Menschen herzustellen. Das geht nur in einer egalitären Gesellschaft. Wirkliche Sicherheit.
Kann man, glaube ich, alleine daran ablesen, dass jetzt die großen Proteste gegen diese neue Polizeigesetzesnovelle ja jetzt bisher noch nicht so stattgefunden haben. Da gibt es sicherlich, kann man sich auch noch mal genauer angucken, woran das liegt. Viele Gründe für. Aber genau, kannst du noch mal, welche Rolle spielt in dem Zusammenhang im Sicherheitsdiskurs Internet und vor allem jetzt auch KI gerade? Kommt ja relativ oft der Begriff vor.
Ja. Na, das Internet. Internet oder die Sachen des Internets, die wir als Gesellschaft am meisten nutzen, sind halt soziale Medien. Soziale Medien funktionieren über Algorithmen, die extreme Positionen verstärken, eher gemäßigte Positionen in den Hintergrund treten lassen. Und wie ihr es vorhin auch schon gesagt habt in der Sendung, jetzt wird halt gefiltert nach Antifa und da rausgekickelt und wahnsinnig gefährlich, weil es eine Realität suggeriert, die überhaupt nicht da ist, weil es Diskurse massiv verschiebt und das immer zu Lasten der Schwächsten der Gesellschaft. Gegen migrantisierte Menschen, gegen arme Menschen, gegen demokratisch eingestellte Menschen. Also selbst sich für die Demokratie einzusetzen, wird zum Teil als extremistisch gelabelt. Also es ist gerade eine wirklich, wirklich gefährliche Zeit. Und hier kommt eben, oder das ist ein guter Punkt, nochmal darauf zurückzukommen, was du meintest, ne? Die Definitionsmacht der Polizei. Die Polizei hat einen wahnsinnigen Spielraum dabei, einzuschätzen, wer oder was gefährlich ist. Und wenn wir das geht jetzt quasi schon gegen die benachteiligten Gruppen, die ich aufgezählt habe. Und wenn wir das einer KI überlassen, eine KI lernt abhängig von dem, was ihr vorgegeben wird. Und diese Stereotype oder diese strukturellen Diskriminierungen, die sind in der KI. Und die KI verstärkt das sogar noch. Und wenn wir die Gefahrenprognosenerstellung, das ist ja das zentrale Instrument ist, zu gucken, okay, ab wann wird eingegriffen oder nicht. Wenn wir das einer KI überlassen, wo wir auch nicht genau wissen, wie die Algorithmen funktionieren, weil das nämlich keine Open Source ist, sondern weil das ein Geschäftsgeheimnis ausländischer Tech-Riesen ist, boah, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Und wenn wir damit einmal anfangen, die Daten weg sind bestimmte Labels auf bestimmten Menschen platziert sind, das wieder rauszubekommen, boah. Also wirklich, es ist so frustrierend, ne? Weil so richtig das zu verhindern, das Gesetz, ist politisch eigentlich kaum noch möglich. Deswegen wäre mein Ansatzpunkt eben jetzt nicht so sehr auf diese parlamentarische Ebene zu schauen, sondern wirklich diese sozialen Kämpfe zu führen.
Wir reden sozusagen auch nicht über ein sächsisches Phänomen, in Anführungszeichen, leider, sondern Sachsen rückt nach oder rückt auf zu den anderen Bundesländern, die das offensichtlich alles schon so ein bisschen in Sack und Tüten haben, wie es scheint. So habe ich es jedenfalls verstanden.
Ja, die Prozesse sind da unterschiedlich. Also eine große Neuerung ist ja auch, dass der Streifendienst hier in Sachsen einen Taser bekommen soll. Also Distanz-Elektro-Impulsgeräte, auch Elektroschockpistolen genannt. Ne, in vielen Bundesländern ist man da schon länger am Start. Genau, also man passt sich ein bisschen an, allgemein, aber es könnte auch anders sein. Ne? Also deswegen haben wir ein föderales System, dass man eigentlich sagen könnte, nee, bei uns hier nicht. Und das wird aber nicht gemacht, obwohl es viele Ansatzpunkte gäbe zu sagen, ne? Wir brauchen nicht die Polizei, die immer alles macht, gerade in dem Bereich häusliche, sexualisierte, partnerschaftliche Gewalt. Da ist die Polizei wirklich nicht der beste Ansprechpartnerin. Ne? Da brauchen wir eigentlich medizinisch, soziale, psychologische Hilfe, die da viel besser drauf reagieren kann, die dann einen gesamtheitlichen Ansatz fahren kann. Ähnlich bei Menschen in psychischen Krisen, ne? Die besonders gefährdet sind, auch vor allem Gewalt, tödliche Gewalt durch die Polizei zu erfahren. Auch das, diesen Bereich müsste man massiv auslagern und in extra Institutionen, die darauf spezialisiert sind, auslagern. Genau, man könnte auch einfach ganz viel entkriminalisieren. Ne? Fahren ohne Ticket, gerade eine große Geschichte, freue ich mich sehr, dass da jetzt endlich mal was passiert. Dass auch dieses ganze Thema Migration, ne? So krass kriminalisiert werden, so viele Menschen sterben, weil Migration illegalisiert wird. Man könnte damit alle anders umgehen. Und wenn wir uns angucken...
Die Polizei entlasten nebenbei.
Genau, also es ist wirklich, es ist wirklich der Wahnsinn, was eigentlich passiert. Ne? Man könnte es wirklich so viel Ressourcen sparen, indem man sagt, ey, wir integrieren Menschen, wir erkennen an, dass Menschen eine Bewegungsfreiheit haben und angesichts der Klimakrise wird es einfach immer mehr. Ne? Aber in dem autoritären Sog, in dem rassistischen Diskurs, in dem wir sind, das ist die Gefahr für Menschen. Ne? Also eigentlich ist es genau andersrum. Ne? Aber es wird eben bei der Gefahrenabwehr nicht darauf geschaut, wie können wir das richtig gut abfedern, dass wir hier bald in einer Klimakrise sind, mit massiver Gefährdung von Menschenleben. Ne? Sondern es wird verdachtsunabhängig kontrolliert auf der Eisenbahnstraße, weil es könnte ja jemand Drogen verkaufen, anlasslos, werden rassistisch motivierte Kontrollen durchgeführt. Ne? Die Waffenverbotszone haben wir ja erfolgreich wegbekämpft bekommen, weil wir diesen Fokus anders gelegt haben. Ne? Weil wir sagen, es gibt hier Kriminalität und soziale Probleme, aber die Lösung ist nicht mehr Polizei, mehr Überwachen, mehr Strafen, sondern diese Ansätze zu gucken, okay, warum sind denn Menschen gezwungen, Drogen zu verkaufen? Weil sie keine legalen Arbeitsmöglichkeiten haben, weil sie illegalisiert sind. Ne? Das ist genau das, was wir uns immer fragen müssen. Was ist das Problem und was ist die Lösung? Und die Lösung ist meistens nicht, Geld und Waffen auf eine allmächtige Institution zu werfen.
Mhm. Ja, und gleichzeitig, wie wir es ja gerade gesehen haben, hatten wir ja mal sowas wie in Europa das Versprechen des Schengener Abkommens, ne? So eine Art Reisefreiheit für EU-BürgerInnen. Und da gibt es ja teilweise Staaten, die also seit 8, 9 Jahren, alle 6 Monate den Ausnahmezustand, wie es ja tatsächlich heißt, verlängern. Und ich zum Beispiel, ne, Stichwort Dänemark, da wird als Begründung manchmal, habe ich neulich gelesen, wird der Gaza-Krieg genannt, um das Schengener Abkommen in Dänemark auszusetzen. Das ist wild. Mhm. Und ich habe es neulich in Plagwitz gesehen, da habe ich auch gedacht, es gibt offensichtlich, ich muss jetzt raten, sag ich mal, 8 oder 9 von 10 Leuten offensichtlich in Leipzig rufen als erstes die Polizei, wenn die dann obdachlosen oder wohnungslosen Menschen auf der Straße sehen, der zum Beispiel nicht ansprechbar ist, wegen Kälte oder vielleicht Substanzen oder Alkohol, und die rufen die Polizei. Ne? Das ist kein anderer Notruf.
Der Impuls ist ja eigentlich richtig, wenn man von so einer verfassungspatriotischen Sicht ausgeht. Die Polizei hilft Menschen. Die Polizei schützt Menschen. Das ist deren Aufgabe, Gefahren abzuwehren. Und eine obdachlose Person in der Kälte, da besteht Leib- und Lebensgefahr. Also die Überlegung ist komplett richtig. Aber wie die Polizei funktioniert, passt überhaupt nicht dazu. Na, aber da sind wir wieder dabei, ne? Diese Fragen von, was ist das Problem, was ist die Lösung und wer wäre da eigentlich die richtige Ansprechperson? Ne? Und gerade Obdachlosigkeit ist ein massives Problem. Es wird viel, viel schlimmer, ne? Die Wohnungspolitik, ich bin ja Mietrechtsanwältin auch, es ist wirklich furchtbar. Also, dass Menschen einfach keine Wohnung finden. Und obdachlos werden, und mit den geplanten Bürgergeldverschärfungen wird es noch viel, viel schlimmer. Ja, und der Status quo ist jetzt schon unerträglich für ganz, ganz viele Menschen. Ja, und die Gefahren für diese Menschen nehmen immer weiter zu. Aber das interessiert die Politik eben weniger als irgendwelche komplett, also auch nicht mal realisierbare technische Systeme vorzuschlagen, mit denen dann Leute überwacht werden sollen.
Drohnen auf der Autobahn, die Nummern. Nee, was sollten die gucken? Die sollten gucken, ob man mit dem Handy telefoniert. Ja, genau. Im Auto, klar. Ja.
Das funktioniert bestimmt geschehen. Also, du hast am Anfang zum Einstieg noch die Begriffe Militarisierung erwähnt gehabt und
Vergeheimdienstsicherung.
Und den Taser. Die Militarisierung passt jetzt in meinem recht einfachen Küchenweltbild recht gut in den Versicherheitlichungsdiskurs. Wir müssen die Polizei immer weiter aufrüsten, weil das also wird ja alles immer schlimmer. Aber was steht im sächsischen Polizeigesetz? Was verschärft sich quasi, würde sich nochmal verschärfen auf dem Gebiet?
Genau, also ich glaube, die Taser, wie erwähnt. Taser, ich erkläre es nochmal, ne? Vorhin meinte ich Elektroschockpistolen, das ist so der Begriff, wo man sich am besten drunter vorstellen kann, was es ist.
Sind das Taser, die mit dem Kabel, die man aus dem amerikanischen Fernsehen kennt?
Genau. Es gibt da, diese Distanz-Elektro-Impulsgeräte, die schießen so Elektroden mit Widerhaken auf Menschen. Die Widerhaken bohren sich unter die Haut und dann gibt es Elektroschocks bis 50.000 Volt. Und das soll dann, also die sollen dann Menschen vorübergehend lähmen. So, ne, weil sich das so in den Muskeln festsetzt. Das tut höllisch weh und ist wahnsinnig gefährlich. Vor allem für Menschen mit angeschlagenem Gesundheitszustand, ne, vor allem herzkranke, drogenabhängige Menschen. Klar, Kinder und schwangere Personen, für die beiden Gruppen ist der Einsatz tatsächlich ausgeschlossen, soweit man es erkennen kann natürlich. Genau,
haben Sie Herzprobleme? Sonst würde ich den Taser benutzen.
Genau, also ausgeschlossen für Kinder und offensichtlich schwangere Personen, für alle anderen. nicht. Ne? Und es soll eigentlich den Schusswaffeneinsatz verhindern, weil es angeblich weniger tödliche Waffen sind oder auch nicht tödliche Waffen. Es sterben aber Menschen im Zusammenhang mit diesen Tasern. Ne? Also zum einen ist gefährlich, dass es eben diese Vorerkrankungen gibt und der Organismus einfach darauf nicht vorbereitet ist. 50.000 Volt in so einer Stresssituation. Ne? Die Polizei steht vor dir und aus Gründen. Genau, dann die Gefahr der Sturzverletzungen auch, ja, oder auch wirklich langfristige Folgen. Es sind auch schon Menschen im Zusammenhang mit dem Taser gestorben. Der wird ja deutschlandweit schon seit einigen Jahren eingesetzt, hier in Sachsen bisher nur beim SEK, beim Sondereinsatzkommando. Ja, es soll eigentlich dann eingesetzt werden, wenn die Schusswaffe noch nicht gerechtfertigt ist, aber Pfefferspray nicht mehr so richtig funktioniert oder nicht erfolgsversprechend ist. Und diese Situation gibt es in der Regel in solchen Situationen, wo psychisch kranke Menschen involviert sind und wo gesagt wird, von denen gehen die Gefahren aus. Genau, aber statt eben eine professionelle psychologische, medizinische Betreuung anzubieten, will die Polizei sie erstmal handlungsunfähig machen. Genau, und also bei den Todesfällen, die untersucht wurden, also von zivilgesellschaftlichen Organisationen untersucht wurden, na, seit Januar 2018 bis Mai 2015 sind 11 Menschen im Zusammenhang mit den Elektroschockpistolen in Deutschland gestorben und 9 davon waren mutmaßlich, beziehungsweise da war es deutlich aus dem Bericht herauszulesen, dass sie in so psychischen Ausnahmesituationen waren. Das ist schon wahnsinnig viel. Ne? Die Leute brauchen eigentlich wirklich Hilfe. Ne? Stattdessen sterben sie. Das ist, also sicherlich haben viele den Fall Lorenz gehört. Ne? Gerade gibt mehrere Fälle, wo schwarze Jugendliche von hinten erschossen worden sind, obwohl sie in einer Ausnahmesituation waren. Ob da der Taser wirklich die Lösung ist? Nee. Es muss einfach eine andere Stelle her als die Polizei, ne, die da wirklich deeskaliert, die wirkliche Unterstützung in dieser Situation und wirkliche Sicherheit herstellen kann und eben keine neue Lebensgefahr erst herstellt.
Nicht Leute erschießt. Ja, das ist mal die Voraussetzung.
Ja. Militarisierung, ja, ich glaube, also vieles, was es auch schon gab, ne, wenn man sich den Fuhrpark der Polizei anguckt mit den Räumpanzern und alles, Maschinenpistolen, Handgranaten, das kam alles mit der letzten Polizeigesetznovelle. Wir hatten große Angst, dass es auch auf Demonstrationen eingesetzt wird. Es gab schon CS-Gas, also Tränengas auf Demonstrationen, auch schon genau 2019 hier mal in Leipzig, das war dann auch abgelaufen, was quasi noch gefährlicher ist. Ja, also es gibt schon wirklich ein massives Waffenarsenal der Polizei und zwar jetzt nicht nur der Sondereinsatzkommandos, wo man irgendwie noch sagen kann, okay, es gibt Terrorlagen, es gibt Amoklagen. Nee, das sind wirklich Einsätze, die mit einem deeskalierenden Ansatz mehr Sicherheit hergestellt hätten.
Wenn ohne diese Bewaffnung. Wenn also dieser Diskurs oder dieses Phänomen also jetzt Versicherheitlichung heißt und darüber gesprochen wird, weißt du, ob es also dann historisch oder aktuell Beispiele des Gegenteils gibt, also wo Staaten, Länder etc., wie auch immer, Gemeinschaften erfolgreich das Gegenteil praktiziert haben?
Also das Schlagwort in dem Zusammenhang ist Abolitionismus. Abolitionismus ist ein Konzept, das kommt aus der schwarzen Community in den USA und richtete sich grundsätzlich gegen die Institution der Sklaverei. Wurde aber von Anfang an auch mit Gefängnissen zusammengedacht. Und gerade in den USA hat sich die Polizei ja aus den sogenannten Slave Patrols herausentwickelt. Also Weiße, die bewaffnet waren und entflohene Sklaven wieder einfangen mussten oder auch bestrafen. Na, das ist quasi die Geschichte der Polizei in den USA. In Europa, gerade die städtische Polizei, da die Londoner Metropolitan Police war da eine der ersten, oder eher so die Stadtwache, könnte man sagen. Ne? Das hatte eher so eine klassistische Komponente, quasi arme Menschen zu bestrafen und zu kontrollieren. Genau, aber ja, vor allem aus den Erfahrungen der USA, antirassistische Kämpfe gegen Sklaverei, wurden eben genau von Anfang an diese Fragen gestellt, was ist denn wirklich Sicherheit? Wir können sie nicht vom Staat erwarten, ne? Auch als dann die Sklaverei nach und nach abgeschafft wurde. Also es hat sich ja dann auch trotzdem ein rassistisches, ausbeuterisches System fortgesetzt, ne? Und das Gefühl, wir können uns auf den Staat nicht verlassen, zu Recht. Genau, und da wurden quasi diese ganzen abolitionistischen Ansätze entwickelt mit den Fragen, was macht unsere Communities sicher? Was müssen wir tun, um uns selbst helfen zu können? Und da bin ich eine große Freundin davon, Genau, und jetzt vor allem seit der Ermordung von George Floyd gab es ja weltweite Proteste, vor allem gegen rassistische Polizeigewalt. Und da gab es ein großes Aufleben um diese Diskurse von weniger Polizei, abolish the police, defund the police. Ja, und das ist ja auch in den deutschen Raum oder im europäischen Raum übergeschwappt. Und auch hier in Leipzig haben wir jetzt schon seit ein paar Jahren immer wieder Veranstaltungen und genau, auch Demonstrationen, die das thematisieren. Corpwatch Leipzig hat da sehr viel Arbeit geleistet. 2022 haben sie auch ein Konzept vorgelegt mit dem vielleicht etwas provokanten, aber nicht unrealistischen Titel Abschaffung der Polizei in Deutschland. Wie kann das gelingen? Es wurde sich angeguckt, wie viele Ressourcen hat die sächsische Polizei? Was für Aufgaben hat die Polizei? Wie viel Kriminalität gibt es, die die Polizei bearbeitet, ne, anhand der Kriminalstatistik? Und dann wurden sich ein paar verschiedene Institutionen angeguckt, vor allem in den USA, die eben alternative Ansprechstellen sind für, ne, solche Situationen, wie ich vorhin meinte, für psychische Krisen oder nachbarschaftliche Konflikte oder so, wo auch gute Erfahrungen mit gemacht wurden. Genau, und wo quasi ein bisschen analysiert wird, ne, was könnten wir eigentlich alles ändern, um von der Polizei Macht wegzuziehen und wirkliche Lösungen für die tatsächlich bestehenden Probleme zu finden, anstatt eine Polizei, die irgendwelche Probleme und genau Gefahren imaginiert, ne, oder die KI zukünftig. Mhm. Ja, also der Diskurs ist, läuft. Ich glaube, er bettet sich, oder das Problem an der ganzen Stelle ist, warum es jetzt auch keine großen Proteste, keinen großen Aufschrei gegen das Polizeigesetz gibt. Genau, progressive Bewegung ist gerade einfach sehr ermüdet, frustriert. Ne? Es gab so viele Kämpfe, wo man so das Gefühl hatte, ey, es geht wirklich was vorwärts. Ne? Ich denke da an die Kämpfe für Klimagerechtigkeit, an die Kämpfe für oder gegen das Patriarchat, und immer wieder passiert irgendwas, wo man so einen massiven Rückschlag erlebt und genau, verschiedenste andere Sachen. Aber ich hoffe wirklich und ich bin auch zuversichtlich, dass wir es irgendwie wieder schaffen, uns zusammenzuraffen und die richtigen Fragen zu stellen. Mit dem Polizeigesetz, würde ich mich quasi nicht auf dieser parlamentarischen Ebene abarbeiten, aber möchte auch nochmal lobend hervorheben, ne, dass da richtig gute Arbeit stattgefunden hat, dass auch von dem Regierungsentwurf zum Gesetzentwurf sehr gute Arbeit geleistet wurde und doch die ein oder andere Spitze noch rausgenommen wurde. Mhm. Ja, aber die Kämpfe um Sicherheit gehen weiter.
Das gültet bei uns traditionell als Schlusswort. Und wir bedanken uns bei Anna. Ihr hört das Linksdrehende Radio. Wir sind schon in der Abschlussviertelstunde und wir hören wahrscheinlich erstmal einen Titel Musik.
Das hast du richtig erkannt.
Nie hören wir Merzleck Eier.
Das stimmt, stattdessen heißt die Band vielleicht Quercia oder so, aus Italien.
Und Sia, ja. Das weißt du, das musst du wissen. Und bewegst dich im Bereich Post.
Im Großen und Ganzen.
Im Linksdrehenden Radio haben wir eine reichliche halbe Stunde nochmal dem Polizeigesetz gewidmet, welches in Sachsen
vor der Tür steht.
Nochmal aktualisiert werden soll.
Erweitert. Radikalisiert.
You name it. Mhm. Genau. Sind in der Abschlussviertelstunde.
Ich kam drauf, dass ich in letzter Zeit immer so Werbung im Internet sehe für das aktuelle Buch von diesem einen Polizeigewerkschafter, der also ein Buch geschrieben hat.
Ach ja, der immer früher.
Nee, nicht der alte, ein junger.
Ach, okay.
Genau. Und der hat auch ganz viel Probleme mit Statistiken lesen, aber das gibt halt ganze Kapitel, wo er sich mit solchen Statistiken beschäftigt, und dann dementsprechend kann man das nur lesen und feststellen und denken, oh Gott, Wir werden alle sterben und zwar morgen. Gut, dass da jemand mal was macht und das ist dann offensichtlich die Polizei. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Meine Güte, der ist so omnipräsident, omnipräsent in Talkshows und so und erklärt, warum es der Polizei ganz schlecht geht und was man alles braucht. Ganz unangenehmer Mensch.
Und viele von den beiden Polizeigewerkschaften, lass mich raten.
Ja, ja. Und wer und wo wird er unter anderem gefeatured beim Qualitätssender News? Hm. Arsch auf Eimer. Mhm.
Ich habe mir in Vorbereitung auf, wie ich dachte, in der kommenden Sendung mal eine Zeitung gekauft, eine Wochenzeitung, die relativ neu auf dem Markt ist. Und ich hatte irgendwie immer den Hintergedanken, dass man das Phänomen mal am Radio besprechen müsste. Ich würde davon absehen und es jetzt bei 5 Minuten bewenden lassen. Es war mir nichts. Ja, ich rede in dem Moment, in dem Fall von der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung, ein Projekt des Verlegers Holger Friedrich aus Berlin, der vor einer Weile die Berliner Zeitung gekauft hat und deren Renommee, muss man hier glaube ich in Anführungszeichen setzen, zugrunde richtet. Mit interessanten verlegerischen Entscheidungen, herausgeberischen Entscheidungen.
Die auch teilweise dazu führen, dass angestammtes Personal und Angestellte also mehr oder weniger freiwillig gehen, im Sinne von, nee, das geht nicht mehr.
Mhm. Ja, eine befreundete Journalistin aus Berlin, die so ein bisschen das Ganze beobachtet, sprach irgendwie davon, dass jetzt noch 2 etablierte Journalisten dort bei der Berliner Zeitung arbeiten und sie sich auch so ein bisschen fragt, warum eigentlich, aber ja, glaube ich nicht so die große Zahl insgesamt. Naja, die Ostdeutsche Allgemeine sollte also, wie der Name schon vermuten lässt, eine Wochenzeitung für Ostdeutschland, als Stimme für Ostdeutschland werden. Erscheint in einer mittleren Auflage, ich glaube 6.000 oder so, einmal in der Woche. Und wird, glaube ich, ein Rohrkrepierer, weswegen es sich möglicherweise, also wird im besten Fall ein Rohrkrepierer, weswegen es sich möglicherweise nicht lohnt, jetzt da noch Negativwerbung für zu machen, wie man, glaube ich, in so einem Fall gesagt hätte.
Aber das rätst du oder es gibt dafür Hinweise?
Ach, die Hinweise halten sich noch in Grenzen. Also Holger Friedrich hat sich jetzt noch nicht dazu geäußert. Man könnte, glaube ich, jetzt verschiedene Ebenen heranziehen. Also die mittlere Auflage. Ich glaube, die Aufrufszahlen des Portals der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung sind geringer als bei News. weiß ich nicht. Die verschiedenen Versprechen werden, glaube ich, alle nicht eingehalten. Also, was weiß ich, die Idee war, glaube ich, ursprünglich in allen Bundesländern so eine Art Regionalredaktion zu haben. Es gibt ziemlich genau eine Redaktion, nämlich in Dresden. Dort sitzt, glaube ich, hauptsächlich der Geschäftsführer dieser Ostdeutschen Allgemeinen und noch einen Redakteur oder so. Und sonst ist das, also im Prinzip werden Artikel hin und her geschoben zwischen Berliner Zeitung und Ostdeutscher Allgemeiner. Das ist also von einer Zeitung mit sozusagen eigenem Inhalt zu sprechen, ist gewagt. Okay. Wenn man sich auf der Homepage das anguckt, dann gibt es hauptsächlich Beiträge über Berlin und Dresden. Das ist also, wenn man also nach Regionalaspekt sortieren würde, genau. Und sonst die von Holger Friedrich schon bekannte, weiß ich nicht, Resterampe rechtsoffener Publizistik. Da, also, ich hatte teilweise Wut im Zug. Ich hätte gern geschrien oder so. Macht man halt nicht im Zug. Ja, aber genau.
Nicht im Ruheabteil.
Was ich sozusagen mit mir selbst da ausgefochten habe, könnte man jetzt mal kurz festhalten. Ich glaube, es lohnt sich kaum, darüber mehr Worte zu verlieren, als wir jetzt gerade getan haben. Ja, genau. Okay. Also die Entscheidung, im Zug nicht zu schreien, würde ich jetzt für uns auch als Redaktion mal für das Gesamtphänomen vielleicht festhalten.
Und es gibt, falls man dennoch etwas darüber lesen will, gibt es auf jeden Fall schon einen lesenswerten Artikel, wo ich jetzt vergessen habe, wo er aufgetaucht ist, aber jedenfalls Michael Meisner, der Gute, aus Berlin und Dresden, früher DPR, whatever, hat sich mit dieser OAZ schon ausführlich beschäftigt und da gibt es einen längeren Artikel, den man sehr schnell findet, wenn man seinen Namen, Michael Meisner und Matthias, oder?
Ja, Matthias Meisner.
Matthias Meisner und die OAZ, genau, da findet man den langen Artikel. Ich glaube, in den Plättern ist das.
Ja, Volksverpetzer.
Ich glaube Plätter.
Na, im Volksverpetzer gibt es auch einiges zum Thema. Genau, da hat Matthias Meissner auch mitgewirkt. Ich habe zufällig die Ausgabe der OAZ in der Hand gehabt, wo der Geschäftsführer der OAZ quasi darauf reagiert und also deutlich wenig angetan ist von dieser Auseinandersetzung. Und weiß ich nicht. Also, es ist nicht wert, darüber zu reden. Ansonsten weiß ich nicht, wenn man noch die inhaltliche Ebene ranziehen will für das Projekt, könnte zum Rohrkrepierer werden, dann, also die Themen, die da behandelt werden, da, also neben ostdeutschen Jammertum quasi oder das inkludierend, dann sind das sowas wie überall stehen Windräder rum, Corona-Politik, das war quasi Diktatur. Das also, es taucht in der Ausgabe, die ich gelesen habe, in 3 oder 4 Artikeln auf, jeweils ausgewälzt auf einer halben Seite zur Argumentation für irgendwas anderes, wie schlimm die Corona-Politik war. Das also, wann war der Corona? Es war glaube ich. Naja, ich darf mich nicht aufregen.
Ja.
Also genau, es sind quasi die klassischen AfD-Themen oder was die AfD glaubt aufgreifen zu müssen, wenn sie hier im Osten irgendwie Politik macht. Ne? Also Windräder, Corona, dieser Scheiß, Diesel, Benzin, Russland natürlich.
Grüße. Passend dazu möchte ich jetzt noch nachliefern, der gute Mann, der Polizist heißt Manuel Ostermann und ist bei der Deutschen Polizeigewerkschaft natürlich. Und er hat in euch eben ein Buch geschrieben und da gibt es ganz viele Faktenchecks von so ARD-Formaten auf der Tagesschau.de und so weiter und so fort. Und darauf angesprochen, dass er teilweise also wirklich sich Sachen zusammen, also Balken biegt, bugte. Darauf angesprochen, sagte er, ob er da manchmal nicht ein bisschen zu sehr biegt, sagte er, zur Wahrheit gehört auch, dass man, um die Themen erstmal zu setzen, natürlich hier und da auch mal eine rhetorische Überspitzung für sich definiert. Völlig klar, das gehört zum Geschäft dazu. Auf spätere konkrete schriftliche Nachfragen zu den genauen Unstimmigkeiten antwortete Ostermann trotz mehrmaliger Nachfrage nicht mehr.
Das ist cool für einen Polizeigewerkschafter.
Das Buch verkauft sich wie geschnitten Brot, kann ich sagen.
Mit Fakten haben wir wenig am Hut.
Wir setzen unsere Fakten erstmal dahin. Und genau. Ich würde vorschlagen, dass wir relativ schnell Musik anmachen, weil ich ehrlich gesagt aus dem Kopf keine Ahnung habe, wie ich das Studio umschalte.
Herrlich, ja. Es kommt zu einer Neuerung, an die sich nur die älteren Hörerinnen erinnern werden.
Ja.
Die nachfolgende Sendung, die Dubnight Radio Show, steht schon bereit in Studio 1. Schaut mit den Füßen, wie wir früher gern sagten. Und wir schalten gleich rüber. Und dann wird von da aus live gesendet. Ich bin gespannt und freue mich. Wir geben also gleich zu Tony Wobbel rüber und nutzen die verbleibenden 2 Minuten, um die technischen Details für euch Dings. Ne? Das war's, Links Radio. Wir hören uns in 2 Wochen dann sicherlich wieder mit Jule. Bis dahin.
Tschüss.